Für die heutige Predigt lesen wir aus dem Buch des Propheten Daniel, das Kapitel 6. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Darius hielt es für gut, über das ganze Reich 120 Provinzstatthalter einzusetzen. Über diese setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war, denen die Provinzstatthalter Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Daniel übertraf die Fürsten und Provinzstatthalter alle, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum beabsichtigte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Deshalb suchten die Fürsten und Provinzstatthalter danach, wie sie eine Sache an Daniel fänden, die gegen das Königreich wäre. Aber sie konnten keine Sache oder Übeltat finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld oder Übeltat an ihm finden konnte. Da sagten die Männer: Wir werden keine Sache an Daniel finden, außer seinem Gottesdienst. Da kamen die Fürsten und Provinzstatthalter zusammen vor den König und sagten zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Provinzstatthalter, die Räte und Hauptleute haben alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl ausgehen lassen und ein strenges Gebot erteilen sollte. Wer in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König, allein, soll zu den Löwen in den Graben geworfen werden. Darum, lieber König, sollst du dieses Gebot bestätigen und unterschreiben, damit es nicht wieder geändert wird, nach dem Recht der Meder und Perser, das niemand aufheben darf. Also unterschrieb der König Darius. Als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster in Richtung Jerusalem. Und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie es bisher zu tun pflegte. Da kamen diese Männer zusammen und fanden Daniel beten und flehen vor seinem Gott. Und sie traten hinzu und redeten mit dem König über das königliche Gebot. Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass, wer in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, König, allein, er zu den Löwen in den Graben geworfen werden solle? Der König antwortete: Es ist wahr, und das Recht der Meder und Perser soll niemand aufheben. Sie antworteten mit dem König: Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du unterzeichnet hast, denn er betet dreimal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und bemühte sich sehr, Daniel zu erlösen, und bis die Sonne unterging, versuchte er, ihn zu retten. Aber die Männer kamen zusammen zum König und sagten zu ihm: Du weißt, Herr König, dass das Recht der Meder und Perser verlangt, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da gab der König Befehl und brachte Daniel herbei, und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Tür am Graben, den versiegelte der König mit seinem Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seine Burg und verbrachte die Nacht fastend, ließ sich kein Essen bringen und konnte nicht schlafen. In der Morgendämmerung, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging schnell zum Graben, wo die Löwen waren. Als er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme, und der König sagte zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, Hat dich denn dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, vor den Löwen retten können? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid getan haben. Denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden. So habe ich auch gegen dich, Herr König, nichts getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus dem Graben ziehen. Und sie zogen Daniel aus dem Graben, und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinen Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, herbeibringen und den Löwen in den Graben werfen mit ihren Kindern und Frauen. Und bevor sie auf den Boden hinabkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern, Leuten und Sprachen auf der ganzen Welt schreiben: Euer Friede sei groß. Das ist mein Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig lebt, und sein Königreich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Erlöser und ein Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel wurde gewaltig im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros des Persers. Worte des lebendigen Gottes.
Vielen Dank für die lange Lesung. Lasst uns beten, dass Gottes Wort uns nun anspricht. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein Wort. Du bist ein lebendiger Gott und sprichst ein lebendiges Wort. Gib, dass es uns nun im Herzen, im Leben, im Denken, im Handeln verändert nach deinem Ebenbild. In Jesu Namen. Amen. Vorwärts oder rückwärts? Ihre Wahl. Progressivität oder Rolle rückwärts? Kennt ihr diese Sprüche? Mit Parolen wie diesen wurde in den letzten Wochen Wahlkampf gemacht. Ich hoffe, ihr wart alle gute Bürger und seid wählen gegangen. Die Frage, die jeder für sich entscheiden muss, ist natürlich, was vorwärts bedeutet. Was unsere heutige Lesung im Propheten Daniel angeht, hat im Babylonischen Reich ein enormer Schritt vorwärts stattgefunden. Die Meder und Perser haben das Babylonische Reich quasi über Nacht eingenommen. Und für Daniel bedeutet dieser Machtwechsel, dass er nun Darius aus Medien dient. Um wen genau es sich bei ihm handelt, weiß man nicht genau. Aber so wie er uns hier begegnet, hinterlässt er einen guten Eindruck. Er modernisiert die Verwaltung, indem er 120 Provinzstatthalter einsetzt. Er geht gegen Korruption vor und dafür setzt er diese drei sogenannten Fürsten ein, von denen Daniel einer ist. Ihnen sollen die Provinzstatthalter laut Vers 3 Rechenschaft geben, damit der König keinen Schaden erlitte, und gemeint ist finanzieller Schaden. Der König selbst legt also offensichtlich Wert auf Ehrlichkeit und Integrität, zumindest wenn es um seine Steuereinnahmen geht. Aber ich denke, auch über diese handfesten Eigeninteressen hinaus gibt es hier viele Andeutungen, dass er Schritte unternimmt, um der Willkür vorzubeugen, die unter Nebukadnezar geherrscht hat. Ein Refrain, der immer wieder auftaucht, ist, dass das Recht der Meder und Perser verlangt, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Das ist eine echte Verbesserung verglichen mit Nebukadnezars Willkür, die seinen Wutausbrüchen Ausdruck verliehen hat und viele in Furcht und Schrecken versetzt haben. Wir werden uns einig sein, gute Regierungen sind besser als schlechte, gute Oberbürgermeister besser als schlechte, was auch immer das bedeutet. Aber die Frage, die dahinter steht, ist auch, was kann man denn eigentlich realistisch von einer Regierung erwarten? Welche Hoffnung können wir mit neuen und verbesserten Regierungsbedingungen verknüpfen? Der erste Teil des Kapitels setzt allen allzu großen Hoffnungen in dieser Hinsicht einen Dämpfer auf. Denn die Botschaft des ersten Teils lautet: Verlass dich nicht auf weltliche Mächte. Verlass dich nicht auf weltliche Mächte. Und das gilt tatsächlich auch für die vermeintlich Guten. Dafür gibt es in diesem Kapitel drei Gründe. Und der erste lautet, das Böse ist immer noch böse. Das Böse ist immer noch böse. Diese Aussage haut niemandem vom Hocker, denke ich. Sie klingt ziemlich trivial. Aber sie erinnern uns daran, dass auch unter guten Regierungen Unrecht geschieht. Und manchmal sogar gute Regierungen, wie hier, für böse Ziele missbraucht werden können. Wenn man seine Hoffnung auf eine neue Regierung setzt, dann kann man versucht sein, diese Wahrheit zu übersehen. Auch unter guten und wohlmeinenden Regierungen findet Böses immer einen Platz. Tatsächlich ist Böses sogar allgegenwärtig. Und den Grund dafür sehen wir an der Motivation von Daniels Gegenspielern gleich am Anfang. Wie schon erwähnt, ist Daniel einer dieser drei Fürsten, die Darius eingesetzt hat. Und um die Allgegenwärtigkeit des Bösen zu erkennen, müssen wir, denke ich, nur Vers 4 lesen. Und dabei aufpassen, welche Reaktion der anderen Fürsten und Provinzstatthalter wir erwarten würden, wenn wir Daniel 4 lesen. Ja, dort lesen wir, Daniel übertraf die Fürsten und Provinzstatthalter alle, denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm, darum beabsichtigte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Welche Reaktion erwartet man? Neid. So völlig klar, dass Daniel sich mit so einem Erfolg Feinde macht. Neider werden versuchen, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und eben daran sehen wir die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Denn den Neid, durch den hier alles seinen Anfang nimmt, den braucht uns niemand zu erklären. Neid lässt sich nicht wegdenken aus unserer Gesellschaft. Man muss Kindern nicht beibringen, was Neid ist. Der kommt von ganz allein, wenn andere was haben, was ich nicht habe. Oder besser in etwas ist, worin ich nicht so gut bin. Für Neid ist man auch nie zu alt. Neid kommt von ganz allein und er geht auch nicht von allein wieder weg. Und Neid ist schlimm, denn Neid schürt Ablehnung und Hass, er zerstört Gemeinschaft und damit besteht kein Zweifel daran, dass er böse ist. Wenn wir in der Bibel zurückblättern bis an den Anfang, dann sehen wir, wie Neid nicht nur menschliche Gemeinschaft zerstört, sondern auch Gemeinschaft mit Gott. Und dort sehen wir aber auch, dass der Neid nicht selbst das Böse ist. Das eigentlich Böse kommt in persönlicher Form. Es schleicht sich in Form einer Schlange zu Eva hin und flüstert ihr ein, weißt du was? Gott hat dir das Beste vorenthalten. Du könntest so sein wie er, aber Gott will das um jeden Preis vermeiden. Und das ist der wahre Grund, warum du nicht von dieser Frucht essen sollst. Gott ist nicht gut. Er will dir etwas vorenthalten. Also mach bloß nicht den Fehler, ihm zu vertrauen. Aus Neid essen Eva und dann auch Adam die Frucht und so zerstört Neid gleich als allererstes die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und das ist das eigentliche Ziel des Bösen, die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zu zerstören. Und der Neid ist dabei eine seiner schärfsten, wenn nicht die schärfste Waffe. Wenn wir diesen Zusammenhang verstanden haben, dann ist es nicht überraschend, dass hier Daniel vernichtet werden soll. Er ist der, der Gemeinschaft mit Gott hat. Und damit wird er zum Ziel. Die Neider machen sich zu Handlangern von Gottes Widersacher. Und das wird am deutlichsten, als sie Daniel in ihrem Hass gegen ihn einen Strick aus seiner Gemeinschaft mit Gott drehen. Nachdem sie alle Archive durchpflügt haben, alle Regierungsberichte nach Fehlern von Daniel durchsucht sind und sich einfach nichts finden lässt, um Daniel etwas Böses anzukreiden. Und man kann sich ihre ungläubigen Gesichter vorstellen, das gibt's doch nicht. Er ist wirklich jenseits von Gut und Böse, könnte man fast sagen. Und da erkennen sie in Vers 6, wir werden keine Sache an Daniel finden, außer seinem Gottesdienst. Wie hat alles angefangen? Mit dem allgegenwärtigen Neid. Was sehen wir daran? Das Böse ist auch unter guten Regierungen allgegenwärtig. Und deshalb sollten wir keine überzogenen Hoffnungen entwickeln, dass diese Welt nur eine gute Regierung braucht, damit alles wieder ins Lot kommt. Auch die UN werden uns nicht retten. Der zweite Grund, warum wir uns nicht auf weltliche Mächte verlassen können, lautet, die Guten sind eben auch nicht rundum gut. Die Guten sind nicht völlig gut. Wie wir gesehen haben, wird Darius als guter Herrscher präsentiert. In der Parallelgeschichte aus dem ersten Teil, als Nebukadnezar drei Männer, Freunde von Daniel, für ihren Glauben an Gott in den Feuerofen werfen lässt, da geht das Böse von den Herrschern aus. Hier sehen wir einen guten Herrscher, der sogar alles versucht, um Daniel vor der Löwengrube zu retten. Aber ist Darius wirklich durch und durch gut? Es kommen doch arge Zweifel auf, wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen. Denn es gelingt Daniels Gegnern erstaunlich leicht, Darius durch Schmeichelei für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Schauen wir uns das ab Vers 7 an. Dort heißt es, da kamen die Fürsten und Provinzstatthalter zusammen vor den König und sagten zu ihm, der König lebe ewig. Die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Provinzstatthalter, die Räte und Hauptleute haben alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl ausgehen lassen und ein strenges Gebot erteilen sollte. Wer in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König, allein, soll zu den Löwen in den Graben geworfen werden. Darum, lieber König, sollst du dieses Gebot bestätigen und unterschreiben, damit es nicht wieder geändert wird, nach dem Recht der Meder und Perser, das niemand aufheben darf. Also unterschrieb. Der König Darius. Hört sich gut an für ihn. Darius hat offensichtlich keine Ahnung, was die Fürsten und Provinzstatthalter im Schilde führen, sonst würde er nicht in ihre Falle tappen. Aber auch wenn er es gut mit Daniel meint, kann man ihn an ein paar Stellen hinterfragen. Warum hat er übersehen, dass ausgerechnet sein wichtigster Mann, Daniel, bei dieser Zusammenkunft fehlt? Es wird doch eigentlich Fragen aufwerfen. Auch ob es wirklich weise ist, sich als Gott verehren zu lassen, wenn man keiner ist? Naja, man muss sich überhaupt, denke ich, fragen, was im Kopf eines Menschen vorgeht, der sich als Ersatzgott darstellen lässt. Findet er es vielleicht irgendwie einfach gut, dass die Provinzstatthalter so geschlossen hinter ihm stehen? So ein gutes Arbeitsklima hat man nicht alle Tage. Es wäre zwar wirklich nicht nötig gewesen, dass sie ihn sogar wie einen Gott verehren wollen und vielleicht ist ihm das sogar ein bisschen unangenehm, aber große Probleme scheint er damit nicht zu haben. Für Darius scheint das Ganze eher eine harmlose und vielleicht irgendwie schmeichelhafte Angelegenheit zu sein. Und wahrscheinlich hat er es nicht als Gotteslästerung gemeint, die es für Daniel dargestellt haben muss. Anscheinend ist Darius einfach ein Materialist und Macher, der sich mit Göttern und dem ganzen religiösen Kram nicht viel beschäftigt, sonst hätte er vielleicht doch Bauchschmerzen vor den Konsequenzen gehabt, wenn er anderen Göttern ihren Platz streitig macht, als Mensch. Aber so wie es sich hier darstellt, sieht er sich selbst als höchsten Wunscherfüller in seinem Reich. Und das sollen 30 Tage lang einfach mal alle anerkennen. Ich denke, gerade an diesem Mangel an Bodenkontakt sieht man exemplarisch die Konstante, dass auch vermeintlich gute, säkulare Oberhäupter nie vollkommen gut sind. Man sieht, für welches Selbstverständnis man empfänglich wird, wenn man an keinen Gott über sich glaubt. Man wird fast zwangsläufig selbst zur letzten Instanz. Wer soll's? Sonst sollte diese Instanz sein. Im Beispiel von Darius sehen wir dazu noch, wohin es führt, wenn jemand mit diesem Selbstverständnis an die Macht kommt. Der Staat wird wie ein Ersatzgott verherrlicht und zur letzten Instanz erhoben. Und das ist der Absolutismus. In der Selbstüberhöhung von Darius kommt also letztlich dasselbe zum Ausdruck wie im Neid. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Man will sich etwas nehmen, was einem nicht zusteht. Das Böse ist immer noch böse. Die vermeintlich Guten halten auch nicht, was sie versprechen. Bei aller Kritik an Darius dürfen wir allerdings nicht übersehen, dass Darius und Daniels Gegner sich trotzdem grundsätzlich unterscheiden. Im Gegensatz zu ihnen handelt Darius anfangs aus Unwissenheit und er versucht, den Fehler seiner Selbstüberhöhung zu korrigieren. Und am Ende korrigiert er das mit einem Bekenntnis zu Gott. Zu diesen zwei Gründen kommt als dritter Grund, warum man sich nicht auf weltliche Mächte verlassen sollte, noch der folgende hinzu. Die Guten können nicht erlösen. Die Guten können nicht ultimativ retten. Daniel, wenn wir einen kurzen Perspektivwechsel vornehmen, Daniel bleibt von dem königlichen Gebot sichtlich unbeeindruckt. Er ist mittlerweile Ende 70, Anfang 80, hat Herrscher kommen und gehen sehen und hat auch sein ganzes Leben lang keinen Hehl aus seiner Hingabe zu Gott gemacht. Warum sollte er jetzt damit anfangen? Und so lesen wir auch in Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein, er hatte aber in seinem Söller offene Fenster in Richtung Jerusalem und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es bisher zu tun pflegte. Man bekommt den Eindruck, dass Daniel es wirklich darauf anlegt, gesehen zu werden. Aber das sollten wir nicht mit Arroganz verwechseln, denn wie wir an diesem kleinen Zusatz am Ende herausfinden, macht er einfach nur das, was er schon immer getan hat, wie er es bisher zu tun pflegte. Er macht einfach das, was er schon immer getan hat, weil alles andere ein Signal senden würde. Und das Signal wäre, dass er seine Gemeinschaft mit Gott von weltlichen Instanzen bestimmen lässt. Und das würde etwas anderes über Gott stellen. Denn die Gemeinschaft mit Gott ist ihm das Wichtigste. Gut, das ist seine Entscheidung und so kommt es, wie es kommen muss. Daniel wird unmittelbar ertappt. Und nun muss der wohlmeinende Darius nicht nur erkennen, welchen Schaden seine Selbstüberhöhung anrichten kann. Das ist übrigens auch das Problem mit dem Säkularismus heute. Einerseits will er tolerant gegenüber allem sein, andererseits stellt er sich oft völlig selbstverständlich als Maß aller Dinge dar und wird auf diese Weise selbst zu einem Absoluten und zur Religion. Und damit raubt er sich, vielleicht völlig unbewusst, wie hier im Fall von Darius, doch zwangsläufig seiner vermeintlichen Neutralität. Das muss auch Darius nun einsehen. Er muss erkennen, dass er sich selbst zum Instrument des Bösen hat machen lassen. Und vielleicht noch schmerzhafter ist die demütigende Einsicht, dass er das nicht rückgängig machen kann. Er kann Daniel nicht erlösen. Vers 15, er bemühte sich sehr. Und bis die Sonne unterging, versuchte er ihn zu retten, doch es hilft alles nichts. Die Geister, die er rief, und die Gesetze, die er schrieb, wird er nun nicht los. Er muss vor dem Bösen kapitulieren. Und Vers 17, da gab der König Befehl und man brachte Daniel herbei. Sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Ich kann dir nicht helfen. Dein Gott ist deine einzige Hoffnung. Wie schon Nebukadnezar und Belsazar in den vorherigen Kapiteln, ist nun Darius der Dritte, der mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert wird. Und wie es so oft der Fall ist, muss Darius selbst an den Punkt völliger Ausweglosigkeit gebracht werden, bevor er erkennt, dass man sich auf weltliche Mächte nicht verlassen kann. Auch nicht auf vermeintlich gute und weltanschauungsneutrale, wenn es darauf ankommt, können sie nicht retten. Diese demütigende Einsicht erweitert seinen weltanschaulichen Horizont ungemein, weil er eben in seiner Hilflosigkeit den wahren Gott in seinem rettenden Handeln erkennt. Und die Botschaft des zweiten Teils von Daniel 6 lautet entsprechend, vertrau auf den lebendigen Gott. Vertrau auf den lebendigen Gott. Diese Botschaft finden wir, wenn wir ab Vers 20 lesen. In der Morgendämmerung, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging schnell zum Graben, wo die Löwen waren. Als er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Er hat offensichtlich gemerkt, dass er ohnmächtig ist. Und der König sagte zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich denn ein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, vor den Löwen retten können? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid getan haben. Denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden, so habe ich auch gegen dich, Herr König, nichts getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus dem Graben ziehen. Und sie zogen Daniel aus dem Graben und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Er hatte seinem Gott vertraut und das zu Recht, denn sein Gott hat ihn retten können. Dieser letzte Abschnitt von Daniel 6 ruft uns auf, dass wir unsere ultimative Hoffnung nicht auf weltliche Regierungen, auf weltliche Oberhäupte, auf weltliche Mächte setzen. Gute Regierungen werden zwar der ureigentlichen staatlichen Aufgabe eher gerecht, nämlich Menschen vor Bösem zu schützen, eher gerecht als solche, zumindest die schon von sich aus als Unrechtsstaat konzipiert sind. Aber wie wir an der Allgegenwärtigkeit des Bösen, am Neid gesehen haben, verschwinde das Böse deshalb nicht einfach. Darius hat keine Macht, das Böse zu besiegen. Das Böse sucht und findet andere Möglichkeiten, um Menschen davon abzuhalten, Gemeinschaft mit Gott zu haben oder Menschen zu drangsalieren, wenn sie diese Gemeinschaft mit Gott genießen. Daniel wird uns hier als Vorbild für jemanden vor Augen geführt, der Gemeinschaft mit Gott genießt, und das kommt zum Ausdruck darin, dass er seinem Gott vertraut. Was ist mit diesem Vertrauen gemeint? Das ist eine gute Frage, denn es ist ein vorbildhaftes Vertrauen. Es ist ein Vertrauen, das rettet, ein Vertrauen, das wir uns vielleicht auch wünschen. Ist damit gemeint, dass er die ganze Nacht über verkrampft gedacht hat, ich muss Gott vertrauen, ich muss Gott vertrauen? Oder dachte er vielleicht, wenn ich Gott nur genug vertraue, dann wird er mich auch retten? Und Daniels Verhalten in diesem Kapitel wird deutlich, dass es sich eben nicht um ein verkrampftes Muss-Vertrauen handelt. Ganz im Gegensatz ist Daniel in all dem bei weitem der Entspannteste. Die einen versuchen krampfhaft, ihn aus dem Weg zu räumen. Darius versucht krampfhaft, ihn zu retten. Am Morgen ist er derjenige, der mit kläglicher Stimme fragen muss, bist du noch am Leben, weil er sich seiner Verantwortung allzu bewusst ist und auf ein Wunder hofft. Daniel ist der Einzige. Daniels Gottvertrauen ist das, was ihm einen beneidenswerten Frieden schenkt, den man sich nicht einfach über Nacht antrainiert, sondern in Jahrzehnten der Gemeinschaft mit Gott. Daniels Vertrauen auf Gott beginnt nicht erst hier, sondern ganz am Anfang in Kapitel 1. Und hier zeigen sich einfach die Früchte, wenn man es sich Tag für Tag zur Gewohnheit gemacht hat, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Schauen wir uns an, welche Früchte dieses Gottvertrauen und diese Suche nach Gemeinschaft mit Gott bringt. Die Frucht seines Vertrauens sieht man am Anfang des Kapitels darin, dass er seine Gaben nach bestem Wissen und Gewissen an der Stelle einsetzt, zu der Gott ihn berufen hat. Eine Frucht des Gottvertrauens. Wir sehen sie darin, wie das königliche Gebot ihn unmittelbar dazu treibt, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Da er ist sein Anker in einer Krise. Er erschrickt nicht über das Versagen weltlicher Mächte, weil er weiß, dass auf sie kein Verlass ist. Ja, aber er weiß, wem er vertrauen kann. Und mit ihm will er Gemeinschaft. Und wir sehen es auch darin, dass Daniel am Ende bereit ist, dem König zu vergeben. Er ist nicht nachtragend, weil er weiß, dass der Gott, dem er vertraut, diese Situation nicht zufällig hat geschehen lassen, sondern aus einem ganz bestimmten Grund herbeigeführt hat. Für Daniel ist nichts Zufall in dieser Welt, sondern alles ist eine Gelegenheit, wie er vor den Augen der Welt seine Gemeinschaft mit Gott bezeugen und leben kann. Nicht nur eine Nacht in der Löwengrube, sondern all diese Jahre beim Gebet bei geöffnetem Fenster. Und wenn wir uns die Früchte seines Vertrauens vor Augen führen, dürfen wir eine nicht vergessen. Und das ist die Frucht seines Vertrauens im Denken von Darius. Die Frucht im Leben und Denken anderer. Durch Daniel hat Darius etwas Entscheidendes gelernt. Er hat den Fehler seiner eigenen Selbstüberhöhung erkannt. In Vers 25 wird auch deutlich, dass er auch die Boshaftigkeit des Bösen erkannt hat und bereit ist, es auszumerzen. Es verändert sich etwas in Darius und in seiner Regierung verändert sich etwas zum Guten, weil er Gott erkannt hat. Leider haben wir keine Zeit mehr, um uns damit in Länge zu beschäftigen. Aber an seinem Edikt am Ende sehen wir das Entscheidende, was er alles über Gott erkannt hat. Das schauen wir uns gleich noch näher an. Aber wir denken an den Darius davor zurück. Der hat sich keine großen Gedanken gemacht. Im Prinzip war er materialistisch eingestellt. Götter, Religion war für ihn nicht wichtig. Das Neue für ihn in Vers 27 ist, dass er Gott wie kennenlernt. Schaut es euch an. Er sagt, er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Königreich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Der, der an tote Götter aus Holz und Silber und Gold nicht geglaubt hat, aber bis jetzt nur die gekannt hat, der hat jetzt den lebendigen Gott erkannt. Und woran hat er ihn erkannt? Daran, dass er Daniel errettet hat. Vers 28. Er ist ein Erlöser und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel von den Löwen errettet. Und das ist vielleicht auch der Schlüssel, der Hoffnung in Regierungen verbindet, wenn sie Gott erkennen und sich vor diesem Gott demütigen und sich abhängig von ihm machen in all ihren Entscheidungen. Seinen Willen suchen. Wenn wir im Alten Testament auf solch außergewöhnliche Rettungstaten stoßen, dann können wir den Fehler machen, dass wir zuerst uns selbst in dieser Situation sehen. Das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn David gegen Goliath mit seiner Steinschleuder siegt, dann lautet die Anwendung, dass auch wir siegreich sein können, indem wir die Steine des Glaubens auf das Böse abschießen. Oder hier, wenn Daniel in der Löwengrube gerettet wird, dann werden auch wir aus solchen Krisen gerettet werden, indem wir Gott vertrauen. Körperlich gerettet werden. Auf einmal hängt alles von unserem Vertrauen ab. Stattdessen sind solche Rettungstaten Vorboten der alles entscheidenden Rettung. Der Gott wie Daniel vertraut hat, und Daniel ist ja diese überlebensgroße Figur, das sind nicht wir. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, wissen wir, wie unbeständig unser Glaube oft ist. Aber nicht der von Jesus Christus, der seinem Vater bis zuletzt vertraut hat. Die mit dem außergewöhnlichen Geist sind auch nicht in erster Linie wir, sondern zuerst Jesus. Der Geist des Herrn ist auf ihm, lesen wir im Neuen Testament. Und am Morgen nach der Löwengrube soll uns damit an Ostern erinnern. Und daran, dass Jesus Gott vollkommen vertraut hat. Dass Gott ihn deshalb vom Tod errettet hat. Wie es ja auch in Psalm 110 angekündigt wird, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Das gilt nicht uns. Das gilt nicht den Königen damals. Das gilt Jesus. Er wurde körperlich gerettet. Durch den Tod hindurch. Und Jesus ist es auch, in dem sich Vers 29 erfüllt. Er wird nicht nur für ein paar Jahre im Königreich des Darius gewaltig, wie es hier heißt, für Daniel, sondern für immer im ewigen Reich Gottes. Daniel ist also ein Vorbote für Jesus Christus. Aber weil Daniels Gottvertrauen das von Jesus widerspiegelt, eben deshalb ist das nur ein umso größerer Ansporn für uns, dass wir dasselbe Gottvertrauen kultivieren. Ja, Daniel spricht zu uns, weil er Jesus widerspiegelt, vorbereitet, ankündigt. Und deshalb können wir auf Darius sehen, wenn wir morgen auf Arbeit gehen. Oder egal, was wir morgen machen. Lasst uns unsere Gaben nach besten Kräften für unsere Aufgabe einsetzen. Nicht beklagen? Daniel hat sich nie beklagt. Lasst uns unsere Fähigkeiten so einsetzen, an der Stelle, an die Gott uns gesetzt hat. Wann immer wir Gelegenheit haben, lasst uns unsere Gaben einsetzen, so wie Gott uns berufen hat. Und wann immer wir Gelegenheit haben, lasst uns Gemeinschaft mit Gott haben. Daniel hatte sich dreimal am Tag Zeiten genommen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist das Gott, so wird Gottvertrauen kultiviert, das uns durch Krisen trägt. Und, was wir hier sehen, anstatt unsere Hoffnung auf weltliche Regierungen und Oberhäupter zu setzen, lasst uns im Gebet auf den lebendigen Gott vertrauen. Denn er ist auch für uns heute der schützende Gott. Er ist unser Erlöser und unser Nothelfer. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir für die Art, wie Daniel in diesem Kapitel unseren Herrn Jesus widerspiegelt. Wir danken dir für seine Vollkommenheit, die wir am Beispiel von Daniel erkennen konnten. Und wir bitten dich, hilf du uns morgen auf Arbeit, unsere Gaben so einzusetzen, wie Daniel sie eingesetzt hat. Gib uns das Vertrauen in dich, dass wir Gemeinschaft mit dir suchen, dass wir auch in Krisen, wenn uns andere davon abbringen wollen, Gemeinschaft mit dir zu haben, oder wenn andere uns aus dem Weg räumen wollen, im Großen oder im Kleinen, schädigen wollen, drangsalieren wollen, dass wir dadurch nur noch mehr die Gemeinschaft mit dir suchen und uns nicht von ihnen weg von dir treiben lassen. Und bitte hilf du uns vor allem auch in Krisensituationen, dass wir dir ganz vertrauen. Lass uns darin Stärke und Trost finden, Frieden, so wie Daniel hier. Und wo wir eine Gelegenheit sehen, diesen Glauben, den du uns geschenkt hast, du warst der, der den Geist in Daniel gegossen hast, du bist derjenige, der seinen Geist über Jesus ausgegossen hat und du bist derjenige, der den Geist über uns ausgießt. Gib uns doch, dass wir das Zeugnis, die Gelegenheit zum Zeugnis wahrnehmen, so wie Daniel vor Darius. In Jesu Namen. Amen.